Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Florian Felix Wey
und einem Ausflug in die Welt des Wissens. Wissen ständig präsent und das Fundament, auf dem wir Entscheidungen treffen. Doch so einfach ist das nicht. Mit dem Philosophen Peter Travny blicken wir gleich auf die Krise der Wahrheit, so der Titel seines neuen Buches. Und wir erfahren neben anderem in dieser Sendung vom Historiker Tobias Winnerling, wie sich das Vergessenwerden in der akademischen Welt vollzieht. Reden wir jetzt einfach mal über Tatsachen. Schließlich ist das eine politische Buchsendung, da sollte es ja eigentlich um nichts anderes gehen. Gesprächspartner aber ist in dem Fall ein Philosoph, Peter Travny, Heidegger-Herausgeber und Autor des Buches Die Krise der Wahrheit. Guten Morgen, Herr Travny.
Guten Morgen, Herr Wey.
Wahrheit kann man nur ermitteln, wo es Tatsachen gibt. Aber Sie schreiben, ich zitiere, was überhaupt eine Tatsache ist, ist keineswegs eine Tatsache. Schönes Bonmot und wir sind mittendrin. Was ist eine Tatsache, Herr Travny?
Ja, Sie haben das Zitat ja schon aus meinem Buch da gebracht. Im Großen und Ganzen können wir schon einen Konsens voraussetzen, wenn wir über Tatsachen sprechen, dass wir nun das meinen, was ein Faktum ist, also das, was vorliegt, worüber wir alle sprechen können, was uns auch durch die Wahrnehmung zugänglich ist. Aber gleichwohl können wir feststellen, dass in der Geschichte der Philosophie und des Denkens immer wieder Tatsache auch anders definiert worden ist und dadurch eben halt auch der Gegenstand der Tatsache auch sich verändert hat. Ja, also für bestimmte Zeiten war zum Beispiel die Existenz Gottes ganz klar eine Tatsache. Das ist heute sicherlich anders.
Ich habe nicht schlecht gestaunt in Ihrem Buch, dass die Herkunft dieses Wortes vergleichsweise neu und jung ist.
Ja, also das Ganze kommt aus dem 18. Jahrhundert. Da gibt es verschiedene auch philosophische Begriffe, die da entstehen. Zum Beispiel auch das Wort Bewusstsein, das Wort Tatsache. Darüber hat der Dichter, kann man sagen, Lessing einen kleinen Text geschrieben, nämlich genau über das Erscheinen dieses Wortes. Und er hat auch darüber nachgedacht, was das denn sein könnte. Und man kann da auch tatsächlich sehen, woher kommt das. Das kommt aus dem Englischen. Matter of fact taucht dann aber tatsächlich zum ersten Mal auf, da in dem 18. Jahrhundert in theologischen Texten. Ja, genau wie ich das gerade gesagt habe, nämlich in der Auseinandersetzung dessen, wie sich Gott in der Geschichte offenbart oder zeigt. Das ist schon auch, wie soll man sagen, sehr instruktiv, wenn man das mal anguckt.
Eine Tatsache, ich zitiere Sie, eine Tatsache muss notwendig für jeden Menschen Tatsache sein, andernfalls handelt es sich nicht um eine Tatsache.
Ja, das ist der Konsens natürlich. Wenn ich sage, das ist eine Tatsache, dann muss das auch tatsächlich für einen Menschen in China oder in Südamerika eine Tatsache sein. Alles andere würden wir nicht als Tatsache bezeichnen können. Das ist wohl so, ja.
Ist der Klimawandel eine Tatsache?
Der Klimawandel ist eine Tatsache. Es gibt eine Reihe von Tatsachen, die uns vor allen Dingen von der Naturwissenschaft zugänglich gemacht wird. Und da in dieser Hinsicht, glaube ich, gibt es keinen Zweifel, dass wir sagen müssen, der Klimawandel ist eine Tatsache. Man kann natürlich vielleicht noch ein bisschen darüber streiten, was die Ursachen sind. Aber auch da wird man wohl sagen müssen, dass der Anteil des Menschen an diesem Klimawandel auch eine Tatsache ist.
Nun ist durch die Corona-Krise und natürlich auch die Klimakrise ein starker Sog da zu sagen, wir wollen nur noch Politik im Namen der Wissenschaft oder wissenschaftlich fundierte Politik machen. Und dann steht dahinter immer der große Begriff der Wahrheit. Also wir wollen eine Politik machen, die im Handeln nur noch das vollzieht, was der Wahrheit entspricht. Was halten Sie davon?
Das ist in Bezug auf das Virus eine verständliche Haltung. Natürlich brauchen wir Input von Naturwissenschaftlern, von Virologen, die uns durch diese Zeit auch steuern. Das ist unverzichtbar. Letztlich allerdings reimt sich Politik und Wahrheit nicht. Also jemand, der nun auf eine Politik der Wahrheit hinaus will, gerät leicht in eine bestimmte Gefahr, nämlich den Meinungsstreit, die Auseinandersetzung von Meinungen gänzlich zu unterdrücken. Das heißt also, der Wahrheit eignet auch so eine gewisse diktatorische, nicht wahr? Also Wahrheiten lassen sich ja auch diktieren, eine diktatorische Dimension. Und insofern muss man, denke ich, sagen, dass wir außerhalb dieser Pandemie doch wieder dazu zurückkommen, wo wir vorher waren, nämlich zu einer Auseinandersetzung von informierten Meinungen.
Gibt es, nochmal zurück zu den Tatsachen, moralische Tatsachen?
Das lässt sich zeigen, dass es das nicht gibt. Nun ist das umstritten in der Philosophie, das wird man wohl so sagen können. Ich halte das für einen Widerspruch in sich. Entweder etwas ist moralisch, dann kann ich dem universale Kriterien zusprechen, nicht wahr? Also wenn ich etwas Gutes tue hier, dann ist das, wie auch vorhin schon in Bezug auf die Tatsachen, dann ist das auch gut in China oder in den Vereinigten Staaten von Amerika. Was mit den Tatsachen an sich betrifft, meine jetzt die inhaltliche Bestimmung einer Tatsache, die lässt sich natürlich nicht universalisieren. Man kann sich dann eben halt im Einzelfall natürlich immer darüber streiten, ob es zum Beispiel gut ist, den Politikern ja ohne Widerspruch, widerspruchslos zu folgen oder ob es vielleicht doch besser ist, zum Beispiel zu irgendwelchen Demonstrationen zu gehen. Das lässt sich eben halt nicht in einen Begriff zusammenfügen. Deswegen würde ich eben sagen, es gibt keine moralischen Tatsachen.
Nun sagte ich eingangs, Sie sind ein wirklicher Kenner des Werkes von Heidegger und es gibt hier auch eine Menge Bezugnahmen dazu. Ein Satz lautet: Heideggers Formulierung von der Diktatur des Mann, Mann mit einem N geschrieben, hat längst ihre polemische Tönung verloren. Mir wird tatsächlich täglich anonym meine Wirklichkeit diktiert. Was meinen Sie damit?
Damit meine ich weniger die Politik, nicht wahr? Ich möchte nicht in die Nähe irgendeines falsch verstandenen Querdenkens geraten, sondern damit würde ich schon doch die Präsenzmacht der Medien und auch der sozialen Medien mitmeinen, nicht wahr? Wir haben eigentlich kein Weltverhältnis mehr ohne im Durchgang durch diese Medien. Und was in diesen Medien geschieht, ist in den seltensten Fällen von mir organisierbar. Höchstens vielleicht in einer gewissen Hinsicht beeinflussbar, aber sicherlich nicht ja, von Grund auf zu bestimmen. Und in dieser Hinsicht bin ich natürlich einer, ja, sollen wir sagen, einer anonymen Stimme ausgesetzt. Denn natürlich ist niemand in einer unmittelbaren Form verantwortlich für das, was in diesen sozialen Medien geschieht. Und insofern würde ich diese Formulierung Diktatur des Mann gerade heute durchaus, sagen wir mal, zur Diskussion stellen. Ich würde natürlich jetzt nicht sagen, so ist es, aber ich finde sie immer treffender inzwischen.
Sie schreiben dann auch, die Medien sind die eigentlichen Lebensmittel. Es leuchtet kaum noch ein, sie nicht konsumieren zu wollen. Man kann sich gar nicht entziehen, weil sie Wirklichkeit schaffen.
Ja, also vielleicht gibt es irgendwelche radikalen Entscheidungen auch heute noch. Also vielleicht kann man tatsächlich noch ins Kloster gehen oder so etwas oder auf den Berg Athos oder wie auch immer. Also versuchen zu verschwinden aus der Welt, aber das wäre dann tatsächlich eine sehr radikale Entscheidung. Solange wir irgendwie einverstanden sind, damit in dieser Welt zu bleiben, ja, ist es klar, dass die Medien tatsächlich so etwas sind wie ein Grund unseres Lebens.
Eine Bemerkung, die man beim Philosophen wirklich nicht unbedingt vermuten würde, lautet: Das Buch, also Ihr Buch, klingt wahrscheinlich nicht selten lost, abgesehen von der bisschen flockigen Jugendsprache. Scheint das ja darauf hinzudeuten, dass Sie selbst die naheliegende Frage, was Wahrheit ist, auch nicht lösen können.
Also das ist natürlich in gewisser Weise eine Hauptthese meines Buches, dass es diese Krise der Wahrheit schon immer gegeben hat und dass, solange es Menschen geben wird, wir uns in dieser Krise befinden werden, weil eben die Wahrheit in einer gewissen Hinsicht tatsächlich selbst eine Form von Krise darstellt. Ja, in dieser Hinsicht gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der mit philosophischen Mitteln unsere Situation lösen könnte oder unsere Probleme lösen könnte. Ja, also insofern ist die Philosophie heute so ein ja, manchmal auch etwas verlorenes Schweifen durch die Welt. Also ich habe keinen Zugang zu irgendeinem System der Wahrheit, in dem ich mich widerspruchslos oder auch noch mich wohlfühlend bewegen kann.
Aber man kann sich im Buch von Peter Travny bewegen. Die Krise der Wahrheit heißt es, erschienen im S. Fischer Verlag, 256 Seiten, kosten 23 Euro. Vielen Dank, Herr Travny, für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Wey.
Rudolf Virchows Geburtstag hat sich im Oktober zum 200. Male gejährt, spätestens seit der Fernsehserie Charité, ist dieser berühmte Mediziner und liberale Politiker einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Aber das kann ja nicht der einzige Weg zu einem großen Wissenschaftler sein. Ein neues Buch stellt einen weit ausladenden Zusammenhang her. Die Idee des Humanen heißt es, aus der Feder von Ernst Peter Fischer und Detlef Ganten, einem Autorenduo. Der Untertitel verrät uns dann, auch in ihrem Buch geht es um zwei Leute, Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz, das Erbe der Charité. Die Kritikerin Maike Albarth, schönen guten Tag.
Hallo.
Sagt uns jetzt als erstes, wer der zweite ist, Hermann von Helmholtz.
Hermann von Helmholtz ist auch 1821 geboren und er war ganz ähnlich wie Rudolf Virchow ein Universalgelehrter. Er hat sehr gerne Schiller gelesen und das merkt man auch an seinen Fachpublikationen. Das hat mich sehr beeindruckt. Er schreibt nämlich ganz wunderbar. Es sind natürlich hochdiffizile und komplexe Entdeckungen, die er macht. Er ist schon ganz jung an der Charité und geht dann aber fort von dort, weil er bessere Angebote bekommt. Seine ganzen Errungenschaften sind ja Legion. Er war eben nicht nur Arzt, sondern auch Physiologe, Physiker, Biologe. Er hat den Augenspiegel erfunden. Das ist immer etwas, was man mit ihm verbindet. Aber auch den ersten Grundsatz der Thermodynamik, also sich mit Energiehaushalt befasst. Und er hat den Charakter der Wirbelsätze begründet. Das war mir vollkommen neu. Das sind Bewegungen, Wirbel in Flüssigkeiten, die reibungslos sind. Also ungeheure Entdeckungen. Und er war allerdings sehr viel geschmeidiger in politischer Hinsicht als Virchow, also anpassungsfähiger auch.
Dazu kommen wir gleich. Aber jetzt haben Sie im ersten Absatz sozusagen uns eine Packung Wissen offeriert. Und für alle, die es nicht wissen, Ernst-Peter Fischer und Detlef Ganten sind auch nicht nur bloße einfache Sachbuchautoren.
Detlef Ganten ist ein renommierter Mediziner. Er war eine internationale Kapazität, was Bluthochdruckforschung anging. Und Ganten ist ein ganz renommierter Wissenschaftshistoriker und Publizist. Und die beiden, das hat mir sehr gefallen, besitzen die Gabe der Klarheit. Sie sind sehr unprätentiös. Es ist ein klassischer Sachbuchstil, vielleicht manchmal nicht so kulinarisch und in die Vollen gehend, wie so jemand, der das Ganze wie einen Roman darbietet. Aber mir hat diese Haltung sehr eingeleuchtet und ich habe ungeheuer viel gelernt, weil sie ja erst einmal einsetzen mit Medizingeschichte. Es gibt über 70 Seiten ein Panorama der Geschichte der Medizin und da versuchen sie auch schon, diesen roten Faden der Idee des Humanen hindurch zu verfolgen.
Das kommt ja sehr hochtönend daher, die Idee des Humanen. Was will das uns sagen?
Das ist eigentlich die Verknüpfung von unterschiedlichen Bereichen, dass man keine Scheuklappen auf hat. Und das ist ja auch das, was die beiden Wissenschaftler, die im Mittelpunkt stehen, auszeichnet. Also der Blick auch in die Geisteswissenschaften, nicht nur die Konzentration auf das ganz Kleine, auf die Molekularbiologie, sondern auf das Große. Und darin liegt für sie auch die Zukunft. Aber gerade am Anfang ist mein Eindruck, oder so habe ich auch diese Schlaglichter gelesen durch die Medizingeschichte, wollen sie uns vermitteln, wie die Idee des Menschen sich auch verwandelt hat im Laufe der Jahrhunderte. Es ist sehr knapp, aber ich habe viel erfahren über die Medizin in der Antike, darüber, dass Seuchen auch für den Untergang des Römischen Reiches gesorgt haben, wie dann in der Aufklärung sich der Blick auch verlagert hat und wie wichtig es war, sich von der Kirche zu lösen und von den Maßgaben. Dagegen hat auch Virchow immer wieder polemisiert, noch eben deutlich später. Und das bereitet dann eigentlich das Terrain vor, dafür, welche Wirkungsgeschichte Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz überhaupt entfalten konnten. Und mir hat aber vor allem Rudolf Virchow imponiert, gerade weil er so ein politischer Kopf war.
Ein 48er.
Und, ja, er war jemand, der bei der 48er Revolution mit dabei war und er musste dann auch weggehen aus Berlin. Und es gibt eine Anekdote, die ich sehr witzig fand, die auch mit diesem Preußentum zu tun hat, die sich mir eingeprägt hat. Und zwar hat Virchow vor preußischen Militärärzten gesprochen über die Beobachtung, dass die Lungenarterie verstopfen kann. Und da haben die gesagt, das kann überhaupt nicht sein, das sei unpreußisch.
Ein Preuße kennt keine Verstopfung, oder was?
Insofern scheint das so gewesen zu sein. Virchow hat aber dann bei dieser großen Typhusepidemie in Schlesien den Schritt gemacht, dass er eben nicht nur im Labor war, das zeichnet ihn auch als politischen Kopf aus, sondern in die Wohnverhältnisse geschaut hat und sich alles angeguckt hat. Und da hat er gesehen, es gibt keine Kanalisation und es geht darum, die Menschen zu bilden und ihnen auch andere Möglichkeiten zu geben, also des gemeinsamen Lebens.
Nun ist Ernst-Peter Fischer ein dezidierter Medizinhistoriker, Wissenschaftshistoriker mit vielen dicken Büchern. Ist das ein rein historisches Buch oder gibt es irgendeinen Blick hinein in die Gegenwart?
Es gibt dann die letzten 50 Seiten den Versuch, einen Brückenschlag zu unternehmen zur Gegenwart. Da geht es auch um die Charité, um neuere Forschungen, auch um die verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland. Und da zeigen sie, dass das jetzt eigentlich ansteht, dieser Schritt wieder verschiedene Bereiche miteinander zu verknüpfen. Und auch das ist sehr einleuchtend. Da wollen sie, denke ich, eine Lanze brechen für den Wissenschaftsstandort Berlin und sagen zum Beispiel auch, dass 13% des Berliner Umsatzes aus dieser Wissenschaft kommen.
Eine Zahl zum Schluss in einem Buch, das doch ohne Zahlen gut lesbar ist. Vielen Dank, Maike Albart. Wir sprachen über die Idee des Humanen, Rudolf Virchow und Hermann von Helmholtz und das Erbe der Charité. Geschrieben haben es Ernst-Peter Fischer und Detlef Ganten, Hirzel Verlag, 264 Seiten, 26 Euro. Zwei Sängerinnen und drei Musiker aus Brooklyn waren das. Daisy the Great and AGR Record Player hieß ihr Song. Nun könnte ich auch alle Musiker mit Vor- und Nachnamen aufzählen, aber Namen gibt es jetzt aus anderem Grund geballt. Johannes Braun, Adrian Rehland, Thomas Gale, Eusebe Renaudot. Was sagen die ihnen? Vermutlich wenig. Dennoch waren sie produktive und bekannte Gelehrte im 17. Jahrhundert. Heute sind sie komplett vergessen. Und gerade deswegen umso verlockender für den Historiker Tobias Winnerling. Nicht, weil ihre Forschungen ihn interessieren, Theologie, Philologie, Orientalistik, sondern weil der Prozess des Vergessenwerdens an ihnen so deutlich sichtbar wird. Und das ist spannend. Guten Morgen, Herr Winnerling.
Ja, schönen guten Morgen.
Meine Protagonisten waren besonders genug, um erinnerbar zu sein, schreiben Sie. Sie waren nicht so besonders, dass sie hätten in Erinnerung bleiben müssen. Wie besonders muss man denn sein, um in Erinnerung zu bleiben?
Also wenn Sie darauf hinaus wollen, ob man in Erinnerung bleiben muss, dann würde ich sagen, sehr besonders. So besonders, dass es wirklich nur die absoluten Ausnahmefälle sind. Und deswegen kann man darauf eigentlich nicht bauen.
Also Sie meinen, man muss gar nicht in Erinnerung bleiben wollen, nicht mal als Wissenschaftler?
Wollen darf man das gern, wenn das als Ansporn dient, Besonderes zu leisten oder es zumindest zu versuchen. Aber man darf sich nicht versprechen, dass es mit dem ewigen Nachruhm dann auch tatsächlich funktioniert. Also die wenigen Beispiele, die wir haben von Gelehrten, die wir oder WissenschaftlerInnen, die wir heute noch kennen, die sind ja im Vergleich zu den vielen Tausenden, die in dem Betrieb irgendwann einmal gearbeitet haben, zahlenmäßig eigentlich völlig zu vernachlässigen.
So ein Name wäre Isaac Newton, mit dem kann keiner ihrer vier Größen des 17. Jahrhunderts konkurrieren.
Definitiv nicht, aber er war ein naher Zeitgenosse und zumindest Thomas Gale wird ihn auch sicherlich gekannt haben. Bei Newton ist es ja eigentlich ganz interessant, warum wir ihn heute noch erinnern, nämlich weil die heutige Physik immer noch sagen kann, dass es sozusagen ein Ahnherr in unserer Galerie der verdienten Geister, der das mit aufgebaut hat, auf dem wir heute immer noch arbeiten. Aber in jedem Schulbuch werden Sie auch finden, newtonische Physik ist eigentlich seit Einstein obsolet. Und wir erinnern Newton sozusagen nur noch als Vorläufer Einsteins. Und sobald wir irgendwann mal über Einstein hinauskommen, dann wird vielleicht auch Newton unter den Tisch fallen.
Gehen wir mal in Ihre verschiedenen Vergessensformen hinein. Sie haben zwei wunderbare Worte. Das eine Wort ist das Verwahrensvergessen und das andere ist dann das Verzwergungsvergessen. Was ist das Verwahrungsvergessen?
Ja, das Verwahrensvergessen, das ist ja gar nicht mein Begriff. Den habe ich mir von Aleida Aßmann ausgeliehen. Und damit beschreibt sie die Art und Weise, wie etwas vergessen ist, das eben sozusagen per Handgriff zur Verfügung steht. Also alles das, was man greifbar irgendwo in der Nähe hat, wo man also weiß, wenn ich es brauche, kann ich es nachschauen, das muss man sich nicht mehr merken. Und meistens, wir kennen das alle, schaut man es dann eben doch nicht mehr nach. So funktioniert Verwahrensvergessen. Sie schreiben es irgendwo auf, stellen es irgendwo hin und in der beruhigenden Sicherheit, ich könnte das jederzeit nachgucken, wenn ich es denn bräuchte, wird es doch nie mehr gebraucht und gerät in Vergessenheit.
Das heißt, Ihr neues Buch jetzt wandert natürlich in zig Bibliotheken, weil es ein historisches, wichtiges Werk ist und in dem Moment beginnt schon sein Vergessen?
So könnte man es sagen, ja, wenn diese Information nicht zirkuliert wird, also wenn das Buch nicht tatsächlich auch aus dem Regal genommen und gelesen wird, dann könnte das sein. Es gibt, glaube ich, viele Werke, die überhaupt nur fürs Regal geschrieben worden sind. Das weiß man als Autor oder Autorin natürlich vorher nicht, aber das könnte passieren.
So, das Wort Verzwergungsvergessen steht vermutlich noch nicht im Duden. Haben Sie das erfunden?
Das habe tatsächlich ich erfunden, um einen Prozess zu beschreiben, den ich glaube, bei meinen Protagonisten ganz deutlich sehen zu können. Dass nämlich die sozusagen subjektive Größe mit der sie geschätzt wurden, sich, je länger die Zeit fortschreitet, desto mehr verkleinert. Und desto mehr werden sie dann eben auch zu Spielbällen derjenigen, die sich auf sie beziehen, die also jetzt mit dieser Information, es gab da mal diesen Herrn, das sind ja vier Männer, und er hat das und das geschrieben, machen können, was sie wollen, weil die eben nicht mehr als relevante Größe präsent sind in der Informationszirkulation.
In der Longue Durée wurden, ich zitiere sie, aus Geistesriesen erst Menschen und schließlich Geisteszwerge. Und im Garten der Gelehrsamkeit sehen unterm Schatten des Vergessens alle Zwerge gleich aus. Gott, wie ernüchternd.
Ja, so könnte man das sagen. Andererseits ist es auch insofern eigentlich ganz beruhigend, als es einem ja das von den Schultern nimmt, was bisher immer gerne damit verknüpft worden ist, dass man nämlich sagt, diejenigen, die vergessen werden, die haben es nicht geschafft. Die waren halt einfach nicht gut genug und die brauchen wir auch gar nicht zu erinnern. Die sind es nämlich nicht wert. Und wenn alle aber vergessen werden und das erinnert werden der begründungsbedürftige Ausnahmefall ist, dann muss man sich die Sorge schon mal nicht mehr machen.
Also Ihre vier Wissenschaftler, die bezeichnen Sie selbst als durchschnittlich, aber Sie waren doch im zeitgenössischen Kontext zum Teil hoch erfolgreich und das über ungefähr 50 Jahre bis nach Ihrem Tod hinaus.
Genau, ich würde sagen durchschnittlich erfolgreich. Also das haben Sie ja am Anfang auch zitiert mit dieser Bedingung, dass Sie besonders genug waren, um erinnert werden zu können. Man muss ja gewisse Voraussetzungen mitbringen, damit überhaupt spätere Generationen oder NachfolgerInnen eine Motivation haben, um sich auf einen zu beziehen. Und bei denen, würde ich sagen, sind diese Voraussetzungen durchaus gegeben, aber sie sind eben nicht die einzigen, die die liefern. Die teilen sie sich mit vielen anderen, die die auch mitbringen, in ähnlicher, aber jeweils spezifisch anderer Weise. Und dementsprechend sind sie eben durchschnittlich im Besonderen sozusagen.
Müsste man eigentlich das wissenschaftliche Werk, wofür Sie sich jetzt nicht interessieren in Ihrer Arbeit, dieser Vergessenen wieder ausgraben? Würde das lohnen in irgendeiner Hinsicht?
Das kommt immer ganz darauf an, was man damit machen will. Und das ist ja auch in verschiedenen Zeiten für verschiedene meiner Protagonisten immer wieder mal passiert, dass die Zeitgenossen dann des späten 18. oder des mittleren 19. Jahrhunderts gedacht haben, das sind Dinge, die können wir nochmal brauchen. Oder auch des mittleren 20. Jahrhunderts. Also Adrian Reyland ist ein ganz schöner Fall, der wird nochmal prominent mit seiner Landesbeschreibung Palästinas nach der Staatsgründung Israels, weil dann die israelischen KollegInnen, die das Land erforschen, das wieder als Quelle ausgraben.
Nun arbeiten Sie für einen Historiker erstmal erstaunlich mit Hightech. Und zwar machen Sie eine Zitationsanalyse, weil Zirkulation heißt ja in dem Fall, Sie können ja nicht mehr sehen, wie die lebend miteinander umgegangen sind, nur wie sie sozusagen im Schriftverkehr sich gegenseitig immer zitiert und nach dem Leben zitiert wurden. Und da greifen Sie auf im Grunde ein Instrument von Google zurück.
Ja, nicht ganz. Also die Idee ist natürlich was auch Google implementiert hat. Das stimmt. Ich verwende ja auch diesen PageRank-Algorithmus als Einwertigkeitskriterium. Aber das wird ja eingebettet in eine soziale Netzwerkanalyse. Und das ist eine in der Soziologie bereits seit den 70er Jahren völlig etablierte Art und Weise, mit Massendaten umzugehen. In der Geschichtswissenschaft etabliert sich das erst so langsam, weil wir im Vergleich zu den Soziologen eben ganz andere Datenbestände haben und es deswegen nicht so einfach für uns ist, das auch zu machen.
Also man kann Ihre Arbeit schon beim Lesen anmerken, dass da wahnsinnig viel echte Forschung drin steckt, also die Handarbeit. Und dann gibt es plötzlich so Klippen, dass ein und derselbe Name gar nicht ein und dieselbe Person meint, Antonius Matthäus, sondern eine Generation von 4, 5, 6 Leuten, die alle Professor, alle mit demselben Namen am selben Ort an derselben Uni waren.
Ja, und dann wird es wirklich kompliziert. Das hat auch die Zeitgenossen schon verwirrt, die dann relativ bald nicht mehr wussten, wer von denen ist denn jetzt eigentlich der gemeint ist. Der Vater, der Großvater, der Sohn, irgendein Enkel oder ein anderer entfernter Verwandter. Das hat sehr viel mit frühneuzeitlichen Namenskonventionen zu tun und mit Familienverhalten, dass man eben versucht, so eine familiäre Linie zu erhalten und zu pflegen. Und dazu gehört auch diesen Namen dann sozusagen traditionsgemäß weiterzugeben. Das macht den ForscherInnen in der Gegenwart dann allerdings manchmal ganz schöne Kopfschmerzen.
Das Vergessenwerden ist der historische Normalfall. Entscheidend war nicht, ob man vergessen wurde, sondern wie. Das steht uns allen bevor.
Da gehe ich von aus, ja. Man kann, das ist das Einzige, was man versuchen kann, wenn man in Erinnerung bleiben möchte, zu sagen, ich versuche mal so gut wie möglich die Ausgangsbedingungen so zu gestalten, dass man mich später erinnern kann, wenn es denn gerade die Gelegenheit bietet. aber mehr kann man nicht tun. Also man muss eben versuchen, sozusagen gut zu starten, und alles Weitere hat man nicht mehr selbst in der Hand, denn wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringen wird.
Vielen Dank, Tobias Winnerling. Wir sprachen über Ihr Buch »Das Entschwinden der Erinnerung. Vergessen werden im akademischen Metier zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert«. Waldstein Verlag, 652 Seiten, 59 Euro. Das ist natürlich Wissenschaft pur, eine Habilschrift sogar. Aber ich habe sie mit großem intellektuellen Vergnügen gelesen. Wir haben geredet über Wissen und Wahrheit und wie vergänglich Gelehrtenruhm ist. Jetzt drehen wir den Spieß gewissermaßen um und schauen nicht aufs Nachleben, sondern auf den Anfang jeder Wissensbiografie. Da steht Wissenserwerb, und der findet in der Schule statt. Dort wird Wissen allerdings nicht nur vermittelt, sondern auch gleich noch abgefragt und als Leistung benotet. Ist das zeitgemäß? Die Pädagogikprofessorin Silvia Iris Beutel hat zusammen mit der Schulrektorin Birgit Xylander ein Reklamband dazu veröffentlicht. Gerechte Leistungsbeurteilung, Impulse für den Wandel. Guten Tag, Frau Beutel.
Einen schönen guten Tag.
Für Jugendliche, heißt es bei Ihnen, sind die Anforderungen der Schule künstlich. Sie kommen in die Schule, um Freunde zu treffen. Schulisches Lernen wird als notwendiges Übel akzeptiert oder auch nicht. Müssen wir den Schülern und Schülerinnen dieses Übel schmackhafter machen?
Also zumindest müssen wir über neue Formen des Lehrens und Lernens und auch der Leistungsbeurteilung nachdenken. Diese jungen Menschen werden ja nach der Schule in andere Lebenskontexte, in andere Berufskontexte übergehen. Und die Frage ist, welche grundsätzlichen Erfahrungen auch in Verbindung mit Kooperationspartnerinnen und Partnern einer Schule vermitteln wir eigentlich den jungen Menschen? Wenn man an die 21st Century Skills zum Beispiel denkt, dann ist klar, wir müssen nicht nur Fächer vernetzter denken, sondern wir müssen ganz neue Themen und eine ganz neue Themenagenda in die Schule bringen, die nämlich die gesellschaftlich relevanten Fragen, die ja durch die Pandemie noch mal sichtbar wurden, das ist Klima, Flucht, das ist Inklusion, die Frage, wie wir miteinander leben wollen, wie wir ökonomisch und ökologisch miteinander leben und arbeiten wollen. Und diese Fragen gehören in die Schule, und es zeigt sich sehr schnell, dass Jugendliche dann Geschmack am Lernen in einer ganz anderen Weise finden, weil sie sehen, das hat einen ganz konkreten Zukunftsbezug zum einen. Es hat aber auch einen biografischen Bezug zu dem, was man sich selbst an Zielen setzen kann. Und eine Leistungsbeurteilung, die auf diese Prozesse einzahlt, kann sich dann natürlich nicht mehr allein nur in Zahlen darstellen, sondern sie muss kompetenzbezogen ausgewiesen sein, und sie muss vor allen Dingen die jungen Menschen auch an ihren Zielen beteiligen.
Trotzdem stehen da doch auch sehr ernüchternde Sätze in Ihrem Reklambändchen. Festgehalten werden muss kritisch, dass die Häufigkeit von traditionellen Leistungskontrollen und anhängigen Zertifikaten der modernen Leistungsschule unverändert zu hoch ist.
Ja, wir haben natürlich den Eindruck, dass die summativen Formen der Leistungsbeurteilung, Tests und Klassenarbeiten und natürlich auch die Notengebung weiter fortbestehen. Obwohl wir gleichzeitig wissen, auch angeregt durch die Praxis sehr guter Schulen und Schulnetzwerke, die wir in Deutschland haben, dass wir über ganz andere Formate auch kooperativer oder kollaborativ erbrachter Arbeiten und Projektleistungen nachdenken müssten. Wir unterliegen ja immer dem Irrtum, einerseits zu meinen, Noten sind objektiv, andererseits einen festen Glauben daran zu haben, dass Leistungen immer nur individuell zuschreibbar sind. Dabei entstehen Leistungen natürlich auch immer in einem sozialen oder in einem diskursiven Aushandlungskontext und müssten entsprechend auch zertifiziert werden. Andererseits, und das ist die gute Nachricht, Frau Xylander hat das in dem Band ja so entsprechend zugespitzt, wie Sie es auch zitiert haben, die gute Nachricht ist aber, wir sehen das an den Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises und auch an den Schulen des Schulpreises Spezial, gibt es derzeit und natürlich auch nochmal verstetigt durch die Pandemie sehr, sehr viel Bewegung in der Frage, wie wir Lernen und Leistungsbeurteilung verändern können. Das betrifft im Übrigen auch die Kultusministerien, und das betrifft auch Senatsbehörden und weitere Kooperationspartnerinnen und Partner im Feld, die sagen, wir haben durch diese besondere Situation erkannt, dass wir neue Formen des Lehrens und Lernens, neue Formen einer auch digitalen Lernorganisation, aber auch eine andere Zertifikations- und Anerkennungspraxis sehr dringend benötigen.
Nun denken wir mal ganz utopisch und sagen, in 10 Jahren haben Sie das geschafft, alle zusammen auf der Bildungsseite. Sie sind weg von dem starren Notenkorsett, haben eine andere Zertifizierung entwickelt. Dann steht auf der anderen Seite die Wirtschaft, die Gesellschaft, die Arbeitgeber. Was machen die dann mit dieser anderen Zertifizierung? Die müssen doch von vornherein mit im Boot sein, oder?
Das wäre sehr schön und das erlebe ich im Übrigen auch häufig, dass wir durchaus in ähnliche Richtungen blicken, wenn wir über Kompetenzen sprechen, wenn wir über Erwartungen sprechen, die im Übergang von Bildungseinrichtungen sehr, sehr viel besser abgestimmt werden müssen. Das sage ich im Übrigen auch aus der Sicht einer Hochschullehrerin selbstverständlich. Wir werden andere digitale Möglichkeiten haben, um sehr schnell Kompetenzen abzubilden, vielleicht Feedback-Prozesse auch abzubilden, die nicht nur in einer Einbahnstraße generiert sind zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern. Und wir werden möglicherweise auch durch die digitale Unterstützung viel leichter die Zuteilungsfunktion der Schule bedienen können. Das alles sind Denkoptionen, in denen wir uns im Moment bewegen. Aber ich halte sie nicht mehr für utopisch, sondern wir haben ja allein in der Pandemie gesehen, dass auf einmal durch die Digitalität ganz andere Formen der Beziehung und Kommunikation entstehen konnten. Und ich finde, ein sehr, sehr interessanter Gedanke ist auch mehr in den Mittelpunkt gerückt, nämlich wie können eigentlich Eltern an lernprozessbegleitender Leistungsbeurteilung mehr teilhaben und nicht nur teilhaben, sondern wirklich auch partizipieren. Denn wenn sie im Homeschooling als ständige Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner der Schulen gefragt sind, dann müssten sie natürlich auch in dieser Frage auch der Feedbackgebung im Übrigen ganz anders eingebunden sein. Und ich denke, wenn uns Eltern heute zuhören, dann werden sie nicken und sagen, stimmt, irgendwie hat man uns da vielleicht doch noch reichlich übergangen. Wir gehören mit in diese Feedbackkultur hinein.
Nun habe ich sehr gestaunt als Laie bei der Lektüre dieses Bandes, dass Sie sagen, es ist in allen Bundesländern möglich, von Notengebung abzuweichen. Das ist nicht immer einfach, aber selbst in einem Bundesland wie Bayern ist das möglich. Und dann endet Ihr Stück mit einem Satz, die Frage, ob man etwas darf, muss nicht am Anfang des Tuns stehen.
Ja, das resultiert natürlich aus dem Kontext, aus dem Birgit Xylander, meine Co-Autorin, und ich beide kommen. Wir arbeiten seit vielen Jahren in der Professionalisierung von Lehrerinnen und Lehrern. Wir bieten eigene innovative Formate dazu an, arbeiten teilweise 2 Jahre mit Lehrerinnen und Lehrerteams. Und die Frage, die wir sehr häufig hören zur Reform der Leistungsbeurteilung, ist die, dass gesagt wird, in unserem Bundesland gibt es keinen Spielraum. Das ist das eine, was wir hören. Und das andere ist, dass man, wenn man diese pädagogischen Spielräume nicht kennt, sie natürlich auch nicht gestalten kann. Und das hat uns jetzt aus der langjährigen Erfahrung heraus so angesprochen, dass wir gesagt haben, wir sichten mal die Erlasse und die gesetzlichen Grundlagen. Und dann sieht man, es gibt klare pädagogische Spielräume, aber es gibt auch die Moderation der Ungereimtheit, so will ich es mal nennen. Zum einen kann man sehen, durch Lehrerkonferenzen oder Schulkonferenzen kann man durchaus Noten durch anderes ersetzen. Also diese Möglichkeiten haben wir in fast allen Bundesländern, deren Grundlagendokumente wir gesichtet haben, erkennen können. Und gleichzeitig wird klar, fast alle Bundesländer argumentieren dahingegen zu sagen, die formative, also die prozessbezogene Leistungsbeurteilung, auch mit alternativen Instrumenten und Verfahren, die muss gestärkt werden. Aber die Ungereimtheit besteht eben darin, dass die frühe Notenvergabe bestehen bleibt. Und mein Kollege Hans-Anand Pant hat das mal so genannt, wir haben eine Art Clash of Cultures im System. Wir haben 2 unterschiedliche Währungen, mit denen wir schulische Leistungen auszeichnen oder auch anerkennen und auch eben nicht anerkennen. Und wir müssen ganz dringend diese Debatte darüber führen, mit welcher Währung wollen wir eigentlich bezahlen. Also gibt es D-Mark und Euro als Parallelsystem sozusagen.
Also eine Währungsreform in der Bildung. Vielen Dank, Silvia Iris Beutel. Wir sprachen über Schulnoten vor dem Hintergrund des Bändchens Gerechte Leistungsbeurteilung. Impulse für den Wandel, geschrieben zusammen mit Birgit Xylander, Reklamverlag, 86 Seiten, 6 €.